Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Es ist eine Wirkung, die man sich insgesamt noch gar nicht erklären kann. Es ist wahrscheinlich nicht nur das Thema Ausländer, nicht alleine die Betroffenheit, die es ausgelöst hat. Dass doch viele spürten, dass hier was rangewachsen ist, unterhalb unserer Gesellschaft, neben einem, wo die gesamte Gesellschaft von profitiert und eiskalt darüber hinweggeht. Das hat man, glaube ich, erkannt. Da ist sowas wie ein Gewissen einer Nation entstanden. Und das ist auch, glaube ich, eine sehr positive Wirkung, dass es sowas noch gibt. Habe ich nie mit gerechnet.
Günter Wallraff ist in den 1980er Jahren mit seinem Buch Ganz unten zu einem Bestseller-Autor geworden. Verkleidet als Türke Ali hat er die grauenhaften Arbeitsbedingungen von Türken in der Bundesrepublik erkundet und in einer spektakulären Anklageschrift publik gemacht. Die westdeutsche Gesellschaft war tief bewegt. Fast 40 Jahre ist das her und das Buch ist aktuell nochmal neu aufgelegt worden. Was aber fällt einem auf, wenn man Wallraffs Bestseller heute nochmal liest? Das interessierte Frank Bies, einen Professor für europäische Geschichte an der University of California in San Diego. Sein Beitrag ist das Titelthema der soeben erschienenen Ausgabe der Zeitschrift Zeithistorische Forschungen. Ich habe Professor Bies vor dieser Sendung gefragt, wie er sich den Erfolg erklärt und was das Buch und die Resonanz über Wallraff und die westdeutsche Gesellschaft aussagt.
Ich glaube, das lag vor allem daran, dass es das Buch eben Einsicht bot in eine für viele unbekannte Welt. Also die Welt der Gastarbeiter, insbesondere der Leiharbeiter, die praktisch kurzfristig ohne Arbeitsvertrag, ohne Tarifschutz eingestellt waren und die miesesten Jobs zu tun hatten. Ich glaube, das war interessant, insbesondere auch für bürgerliche Gesellschaftsschichten, die ja mit dieser industriellen Arbeitswelt sonst nicht viel zu tun hatten und schon gleich gar nicht mit der Welt der Gastarbeiter. Insofern war Ganz unten dann eigentlich auch ähnlich wie ein einige Jahre zuvor erschienenes Buch, das auch Einblick in eine fremde Welt bot. Und das war natürlich Christiane F., Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, mit dem Einblick in das Berliner Drogenmilieu. Also ich glaube, das war das Interessante für, ja.
Also der Gruselfaktor war im Grunde ein nicht unbedeutendes Moment für den Erfolg dieses Buches.
Absolut, das glaube ich schon. Und ich glaube eigentlich auch, dass der Erfolg des Buches sich dann paradoxerweise nicht in erster Linie dem Gastarbeiterthema verdankt, sondern der Tatsache, dass das Buch so eine Reihe von Themen und Gefühlen ansprach, die in der deutschen Mehrheitsgesellschaft damals sehr weit verbreitet waren und mit denen die Gastarbeiter eher wenig zu tun hatten.
Aber die Gefühle, die Günter Wallraff anzusprechen versuchte, waren ja traditionell linke Gefühle von Solidarität.
Ja, zum Teil war das sicher richtig. Das Buch hat ja so eine ganz klare moralische Eindeutigkeit. Ja. Es gibt eindeutig die Bösen, die Kapitalisten, die konservativen Politiker, die Unternehmer, die Arbeiter auf inhumane Art und Weise ausbeuten. Und es gibt die hilflosen Opfer auf der anderen Seite. Das sind die türkischen Gastarbeiter. Und dazwischen ist Wallraff oder Ali quasi als der Kämpfer fürs Gute. Und ich glaube, diese Eindeutigkeit war attraktiv in einem Moment, als sie auch eher verloren zu gehen schien. Also zur gleichen Zeit, im gleichen Jahr, sprach Jürgen Habermas von der neuen Unübersichtlichkeit, der Schwierigkeit zu bestimmen, was eigentlich noch als links oder als rechts zu gelten hat. Es ist ja auch die Zeit des Aufstiegs der Grünen, die das gewissermaßen auch aufgebrochen haben. Und Wallraff hat sich natürlich präsentiert im Grunde als traditioneller Linker, der auch im Antikapitalismus und in der gewerkschaftlichen Arbeit eigentlich die Lösung dieser Probleme sah. Damit aber vielleicht auch andere Formen des Rassismus eben verkannt hat, die eben nicht nur in diesen kapitalistischen Strukturen begründet waren.
Sie schreiben an einer Stelle Ihres Beitrags, Das Buch eröffnet einen Blick auf die Schwierigkeiten im Umgang mit Differenz in der bundesdeutschen Gesellschaft der 80er Jahre. Welche Mentalität haben Sie da aufgespürt, aus der heraus dieses Buch geschrieben worden ist und natürlich wahrgenommen worden ist? Welche Mentalität der westdeutschen Gesellschaft in den 80ern im Umgang mit denen, die nicht seit Ewigkeiten Deutsche waren?
Naja, zunächst mal für Wallraff war es natürlich so, dass dieser antitürkische Rassismus eindeutig in der Kontinuität zum Dritten Reich stand. Ja. Hat auch in dem Buch gibt es ja eine Unmenge von Nazi-Holocaust-Vergleichen, wo die industrielle Arbeitswelt im Grunde fast so als eine moderne Form des Konzentrationslagers beschrieben wird. Also bis hin zu der Bedrohung durch Gas, ne, weil die Atemschutzmasken von den Unternehmern nicht zur Verfügung gestellt werden. Und insofern hat er den Rassismus eben immer als Kontinuität des NS-Rassismus gesehen. Wenn man sich aber die Zeit aus heutiger Sicht anschaut, dann ist schon klar, dass der bundesdeutsche Rassismus der 80er Jahre wahrscheinlich viel mehr gemein hatte mit dem, sagen wir mal, französischen Rassismus gegenüber Einwanderern oder dem britischen Rassismus gegenüber Einwanderern und nicht so sehr unbedingt in der Kontinuität dieses NS-Rassismus stand. Und ich glaube, diese Perspektive hat Wallraff auch daran gehindert, die Spezifik dieses bundesdeutschen Rassismus genauer zu erkennen, weil er es eben immer nur in der Kontinuität dieser Nazi-Diktatur gesehen hat. Und aus heutiger Sicht ist es natürlich auch zutiefst problematisch, dieser Anspruch von Wallraff quasi für die Türken zu sprechen. Ja. Also die Türken erscheinen ja nur als hilflose Opfer, die praktisch dann ihn so brauchen, um ihre Lebensrealität überhaupt zu artikulieren. Das war aber schon damals nicht mehr zeitgemäß, weil es nämlich schon zuhauf türkische Stimmen gab, die selber gesprochen haben, die ihre eigene Lebensrealität beschrieben haben, wie sich ja auch genau in den 80er Jahren andere Minderheiten angefangen haben, selber zu organisieren. Das war auch die Zeit, als diese Initiative Schwarze Menschen in Deutschland beispielsweise gegründet wurde. Also so diese Selbstbehauptungsbestrebungen dieser Minderheiten existierten zu der Zeit schon. Und Wallraffs ja so Pose, sich zum Anwalt dieser hilflosen Opfer zu machen, hatte damals auch schon etwas ja so Entmündigendes eigentlich. Und das wurde auch von türkischen Kritikern durchaus so kritisiert. Und zum anderen wurde er auch kritisiert, wie er mit seinen türkischen Mitarbeitern umgegangen ist. In einer Zeitschrift hieß es dann, das sei ein Buch über Leiharbeitern von Leiharbeitern. Also dass Wallraff im Grunde nicht sich besser verhalten hat als die bösen Kapitalisten, die er kritisiert. Das war wahrscheinlich so ein bisschen zu harsch. Aber das Problem war eben, dass Wallraff diese Kritik auch nie wirklich wahrnehmen konnte, weil er eben immer in diesem Links-Rechts-Schema gedacht hat und alle, die gegen ihn waren, waren automatisch im Lager der konservativen Kritiker. Ja. Und er konnte so diese türkische Kritik eigentlich nicht als das wahrnehmen, was sie war. So ein Anspruch eben selber zu sprechen und auch selber präsent zu sein und auch so ein Anspruch auf Gleichberechtigung.
Das ist ja eigentlich so ein Phänomen der 68er-Bewegung, die in allem sehr schnell dann den Faschismus gesehen haben. Ja. Das heißt also, im Grunde war das schon aus heutiger Sicht ein etwas archaisches Verhältnis zu den Veränderungen, die sich tatsächlich auch in der bundesrepublikanischen Gesellschaft damals abspielten.
Ja, absolut. Für Wallraff und die nach 68er war das Problem der Gastarbeiter, das Problem des Rassismus ein Problem des Kapitalismus. Letztlich ein Problem der sozialen Klasse. Und genauso wie in ihrer Analyse des Faschismus sie eigentlich diese Eigenbedeutung von Rassismus nicht erkennen konnten, genauso wenig konnten sie das in der bundesdeutschen Gesellschaft der 80er Jahre erkennen. Das Buch befasst sich ja auch fast ausschließlich mit der industriellen Arbeitswelt. Also man erfährt eigentlich über die Lebensrealität der Gastarbeiter außerhalb der Fabriken nicht allzu viel. Man erfährt nichts über die Situation der Frauen, über die Situation der türkischen Kinder, über Fragen von Wohnung, die Angst vor der Abschiebung oder auch, was damals schon präsent war, diese Forderung nach Gleichberechtigung, zum Beispiel über das Wahlrecht oder auch den Zugang zur Staatsbürgerschaft. Also es sind alles Themen, die eigentlich in dem Buch nicht auftauchen, sondern das Problem wird nur im Hinblick auf diese kapitalistischen Strukturen beschrieben. Und die Annahme ist dann eben, also wenn die Gewerkschaften gestärkt werden, wenn der Kapitalismus in irgendeiner Form überwunden werden könnte, dann würde auch der Rassismus verschwinden. Deswegen war das Buch ja in der DDR auch ganz populär.
Nun muss man vielleicht ihn in der Weise in Schutz nehmen, also in seiner ganzen Komplexität. Die Probleme türkischen Lebens damals abzubilden, wäre natürlich eine Überforderung für seine Rolle gewesen, in die er schlüpfte.
Naja, diese Rolle ist natürlich aus heutiger Sicht auch zutiefst problematisch. Zum einen sprach er ja kein Türkisch. Er hat versucht, Türkisch zu lernen, ist damit gescheitert und hat dann so ein stereotypisch türkisch-deutsch gesprochen. Es wurde ihm dann auch vorgehalten von türkischen Kritikern, dass er eigentlich von der Lebensrealität der Türken gar nichts wissen kann, weil er nicht mal deren Sprache spricht. Und zum anderen diese Praxis, sich praktisch als Türke zu verkleiden, ja, mit einer Perücke und getönten Kontaktlinsen, ist ja aus heutiger Sicht, wäre das so eine Form von kultureller Aneignung, ja. Und wurde schon damals auch kritisiert als im Grunde in der Tradition stehend von diesem Blackface und Minstrelsy, was ja in den USA gab, wo sich Menschen praktisch das Gesicht schwarz angemalt haben und so als stereotypische Afroamerikaner aufgetreten sind, was heute als Form von Rassismus gesehen wird. Und das war ja genau die Praxis, die Wallraff quasi übernommen hat. Er hat es übrigens nochmal probiert, 2009, als er sich als Flüchtling verkleidet hat. Und da war klar, dass das schon deutlich kritischer gesehen wurde. Also sieht man auch, dass sich an diesem Umgang mit Differenz in der bundesdeutschen Gesellschaft auch einiges verändert hat.
Also wenn man jetzt mal überlegen würde, er würde dieses Buch, genau dieses Buch, heute veröffentlichen, die Resonanz wäre mutmaßlich eine komplett andere.
Ja, ich glaube, das würde scharf kritisiert worden als Form der kulturellen Aneignung, als so im Grunde auch so eine Entmächtigung seiner Subjekte, ja, indem er eben beansprucht, für sie zu sprechen. Nur, das wurde auch damals schon so kritisiert. Das finde ich ja auch ganz interessant. Es gab diese vor allem auch türkischen Kritiker, die genau das damals schon kritisiert haben in dieser sehr interessanten Zeitschrift Die Brücke. Haben auch nicht-türkische Autoren geschrieben. Und die haben eigentlich genau diese Kritik formuliert, die heute auch so quasi als antirassistische Kritik von Wallraff formuliert werden würde, ist damals nur nicht wirklich zur Kenntnis genommen worden.
Das heißt, das, was Die Brücke thematisierte, war aber auch im intellektuellen, im linksintellektuellen Milieu, hat wenig Resonanz hervorgerufen.
Ja, es zeigt halt auch wahrscheinlich die Blindstellen des linksintellektuellen Milieus, weil man halt vielleicht so den türkischen Intellektuellen auch nicht wirklich so zuhören wollte. Also ich glaube, es ist aus heutiger Sicht schwer vorstellbar, wie weit dieser Alltagsrassismus zu dieser Zeit noch verbreitet war. Ja? Und das war ja auch eine Zeit, in der das auch von der Politik teilweise mitbefördert wurde. Also schon unter der sozialliberalen Koalition gab es ja diese Bestrebungen, den Zuzug von Ausländern zu reduzieren oder zu verhindern. Unter anderem auch dadurch, dass neu zugezogene Ausländer keine Arbeitserlaubnis gekriegt haben. Was da wieder dazu geführt hat, dass sie halt sich für diese illegale Leiharbeit bereitgestellt haben. Also die sozialliberale Koalition hat quasi dieses Problem eben mitproduziert. Und unter der Kohl-Regierung dann ab 1983 gab es was der Historiker Philipp Theer als Politik der Desintegration nennt. Dieses Mantra, Deutschland ist kein Einwanderungsland, was ja eigentlich immer signalisiert hat, dass die Türken eigentlich nicht willkommen sind. Und die Gewalt gegenüber Türken, teilweise tödliche Gewalt, nahm zu dieser Zeit ja auch zu. Es gab also mehrere Morde an türkischen Gastarbeitern aus dem rechtsextremen Milieu. Die wurden dann von der Justiz gerne auch so ein bisschen heruntergespielt. Ja, das sind halt so ein bisschen verirrte Jugendliche. Man kann das nicht wirklich so ernst nehmen. Und das sind allerdings auch Themen, die in dem Weyrauch-Buch eigentlich überhaupt nicht auftauchen.
Aber er spricht es in seinen Interviews tatsächlich auch an. Also die Morde an Türken sind für ihn schon gesellschaftlicher Skandal, der zwar im Buch nicht ein Thema ist, aber in seinen Interviews schon ein Thema ist.
Ja.
Wenn man von heute aus dieses Phänomen des Erfolgs des Buchs ganz unten sich anguckt, also die westdeutsche Gesellschaft hat sich ja schon als sehr fortschrittlich begriffen, als dann die Wiedervereinigung kam und der Rassismus im Osten zu einem großen politisch-gesellschaftlichen Thema wurde, da wusste ja Westdeutschland, dass es doch sehr viel besser war als Ostdeutschland. Würden Sie sagen, ganz so stimmt die Selbstwahrnehmung dann eben doch nicht.
Nee, ich glaube, das ist so ein bisschen auch so eine Lebenslüge des Vereinigten Deutschland, dass der Rassismus halt nur aus dem Osten kam. Also das hat man ja gesehen bei diesen Pogromen in den 90er Jahren, die wirklich massive Gewalt produziert haben gegenüber Gastarbeitern, Asylbewerbern, die ja keineswegs nur auf Ostdeutschland begrenzt waren. Und selbst die ostdeutschen Ausschreitungen wurden ja teilweise produziert von westdeutschen Rechtsradikalen, die dann halt in den Osten praktisch gegangen sind, um das mit anzufachen. Ja. Ich das nur sagen darf, es gab in den 80er Jahren eine Umfrage von Infas, die hat festgestellt, dass die Hälfte der Westdeutschen ausländerfeindlich eingestellt waren. Also das war der Umfang dieser Haltung.
Den Beitrag von Frank Bies können Sie auch online lesen, denn die Zeitschrift Zeithistorische Forschungen finden Sie unter diesem Titel im Netz. Es gibt sie aber auch im Buchhandel zu kaufen.